Thank you. Tja, der Klassiker von Clash und ja wohl auch der einzige Song, den ihr Basser Paul jemals selber geschrieben hat. Und dann so ein Hit.
Ja, Clash, logisch, gibt es viel, was man drüber sagen kann und gut finden kann und sonst was. Mein Idol aus The Clash ist Joe Strummer, soll einfach mal so sagen.
Ich habe überhaupt bei dir im Büro gesehen, du hast da irgendwie ein Autogramm von ihm an der Wand hängen, stimmt's?
Ja, das ist richtig.
Weil du mal ihm nahe gekommen bist, seine gleiche Luft geatmet hast?
Ja, so ein bisschen. Um ganz ehrlich zu sein, hat mir das Autogramm Chrissy besorgt, weil sie ihm zu nahe gekommen ist. An irgendeiner Gelegenheit habe ich ein bisschen verpasst. Aber es stammt aus der Zeit, wo er mit den Mescaleros unterwegs war. Und ja, es ist halt einfach, wie soll ich sagen, so eine Art von Jugendidol, wo ich dann halt hinterher einfach auch froh war, dass der wieder aus der Versenkung gekommen ist und dann auch einen schönen Dreh gemacht hat, ne? Nachdem er da halt im frühen Punk sehr in einer sehr wichtigen Band gespielt hat und dann viele verschiedene Sachen gemacht hat, was sicherlich auch interessant war, aber eben halt auch nicht so punky, fand ich es dann toll, dass er mit den Mescaleros so wiedergekommen ist und halt auch diese Platten gemacht hat, die er da gemacht hat, die einfach der ganzen Musik auch nochmal einen neuen Kick gegeben haben und einfach auch andere Sachen erlaubt haben. Und Joe Strummer ist, glaube ich, auch so einer, der in der Lage war, Sache zu definieren und dieses Ganze, das ist aber Punk oder das ist aber nicht Punk und bla bla bla. Alles gut und schön, aber ich glaube, das, was Joe Strummer gemacht hat, ist Punk, auch wenn es manchmal nicht nach den Stooges klingt oder so.
Na gut, wenn du das so sagst. Aber mir ist gerade was aufgefallen, du hast Idole gesagt. Wie ist es denn eigentlich? Wir kommen nämlich jetzt gleich noch zu ja, einem Idol im weitesten Sinne, aber zu einem ganz unauffälligen Idol lustigerweise, nämlich TV Smith, der ja nun bei den Adverts war und damit einer der ganz frühen englischen Bands. Wie ist es denn eigentlich so, mit diesen Leuten inzwischen ja, zusammenzuarbeiten, sie privat zu kennen? Und ich glaube, gerade er speziell ist ja ein sehr sympathischer, unproblematischer Mensch, denke ich mal.
Ja, also ich darf Tim zu ihm sagen.
Ja.
Nee, also Herr Schmidt, Herr TV Schmidt, Tim ist einfach zum Freund geworden jetzt über die Jahre und das ist einfach, ist der Hammer. Ich muss mich manchmal selber noch kneifen, ne, dass ich halt einfach dann da stehe und er ist ja ein bisschen älter wie viele die erste Generation der damals aktiven Punkmusiker, die auch Platten aufgenommen haben, sind dann ja schon, ich bin jetzt Mitte 50, die sind jetzt alle so Anfang 60, ne, überschreiten vielleicht gerade die 60. Ne, also noch so ein bisschen große Brüder-Syndrom könnte man das nennen oder so aus meiner Perspektive. Und klar, ich bin super Fan von den Edwards gewesen. Ich bin auch super Fan von Gay Edward gewesen. Also dieser Fakt, Frau spielt in Band, sieht toll aus und die Band hat einen Haufen klasse Songs, hat mich doch sehr früh ganz doll gereizt und ich bin da ja nach wie vor noch einfach, wie soll ich sagen, sprachlos bin ich ja selten, aber in dem Fall fällt mir jetzt nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, ist einfach der Wahnsinn.
Wir kommen gleich auch nochmal zu dem Film, der ja über dich gedreht wurde. Hm. Punk Rock Was My First Love.
Genau.
Da gibt es ja so ein paar Ausschnitte, wo du beispielsweise im Flur oder Klo vom Backstage im SO 36 mit so Leuten stehst, wie zum Beispiel eben Tim. Ich darf nicht Tim zu ihm sagen, aber ich tue es einfach. Ich finde, wenn man dich so normal kennt, dann sieht man an der Stelle auch, also hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so ein bisschen Ehrfurcht daneben. Du wirkst da nicht so ganz entspannt, wie man dich sonst kennt.
Ja.
Und was ich völlig in Ordnung finde, ist jetzt kein Kritikpunkt. Nee, würde mir nämlich genauso gehen. So viel Fan bin ich einfach immer noch.
Das ist aber auch richtig so. Das ist, also ja, ich bin da ehrfürchtig. Ich bin einfach, ja, ich bin dann in einer Welt, die ich mir so als Teenie nie hätte träumen lassen. Einfach, ich bin irgendwo angekommen und kann was machen, was nicht jeder machen kann und das ist geil und ich weiß, was die Leute geleistet haben.
Das halte ich nämlich für das Wichtige an der Sache. Ganz genau, die sind für dein eigenes Leben irgendwie ein bisschen verantwortlich, ein bisschen beeinflussend gewesen und das geht mir genauso irgendwie.
Na klar. Und das ist so, ne? Also das ist, ich verdanke den Leuten auch viel. Ne? Ich denke, wir an irgendeinem Punkt kommen wir hier auch noch zu UK Subs und reden dann vielleicht nochmal über Charlie Harper. Ich weiß nicht, ob das zur Sprache kommt, aber jetzt auch da ist es ja so, ich vertrete UK Subs als Agent mit. Buchen tut sie übrigens Simone bei uns. Hier nochmal schön gegrüßt. Sie macht einen tollen Job.
Von mir ebenfalls.
Aber klar, man sitzt dann da mit Charlie Harper, dem meiner Meinung nach ältesten Punk, den die Welt zu bieten hat letztendlich. Und den Mann habe ich, ja, er hat mich angesprochen, als ich mit 17, schätze ich mal, auf meinem ersten UK Subs Konzert war. Und einfach nur auf die Art, hey Kid, wanna play some Pinball? Kommt auch in diesem Film vor, da wird drüber geredet, ne? Aber das ist einfach die Spanne von diesem Moment, dass ich geschockt in dem Laden stehe, wo ich diese Band sehen will, wo der Sänger mich anquatscht, ob wir nicht zusammen flippern wollen, bis zu dem, dass wir zusammen Bier trinken im Backstage, bevor die Band auf die Bühne geht und dann abreißt und der ganze Laden kocht und die Leute eine fantastische Show haben, immer noch. Von Charlie hat jetzt die 70 überschritten. Ne? Der gibt jeden Tag Gas auf der Bühne. Das ist so ein, ja, wenn ihr Ehrfurcht sucht, wenn ihr Ehrfurcht haben wollt, geht zum nächsten UK Subs Konzert. Es findet auch im SO36 statt, wir hatten nachgeguckt, 26. Januar. Und dann habt ihr die Chance, diese beiden Legenden, TV Smith im Vorprogramm und dann eben Charlie Harper mit den UK Subs dort auf der Bühne zu sehen. Und es ist einfach, besser geht's nicht. Und viel Spaß.
Ja, das hast du so schön gesagt, dass ich dem nichts hinzufügen möchte. Und ich bin ja relativ selten sprachlos. Aber wir hören uns jetzt hier TV Smith an mit seiner eigenen Coverversion sozusagen, weil im Original natürlich von AdWords aus 1977 kommt hier seine ja, Solo-Karrierenversion, nämlich Gary Gilmore's Eyes.
Against the bed, a stethoscope upon my hand against my head. They're peeling off the bandages, I'm wincing the light. The nurse is looking anxious, and she's quivering with fright. I'm looking through Gary Gilmore's eyes. 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 The doctors are reporting me, my vision is confused. I listen to my headphones and I can't. The evening news. A murderer has been killed and he don't make his sight to science. I'm locked into a private, but I realize that I must be looking through Gary Gilmore's eyes. 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 Gary Gilmore's eyes. Looking through Gary Gilmore's eyes. Looking through Gary Gilmore's eyes. I smash the light in anger, push my bed against the door. I close my lids and cross the eyes and wish to see no more. The eye receives the messages and sends them to the brain. No guarantee the stimuli must be perceived the same way. Looking through Gary Gilmore's eyes. 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 Looking through Gary. We'll be right back.
Ja, schöne Abfolge hier. Erst Gail Gilmore's Eyes, dann die Briefs. Quasi mit einer Hommage ist ja nun Jahrzehnte später entstanden. Gary Glitter's Eyes. Ne? Ich weiß nicht, ob er euch an die Geschichte erinnert, wie das ist oder zusammengekommen ist. Gary Gilmore ist ein englischer Massenmörder gewesen, den sie irgendwie wohl hingerichtet haben oder wie auch immer, seine Augen aber der Forschung zur Verfügung gestellt haben und dann hat wohl irgendjemand seine Augen eingebaut bekommen und die Edwards haben halt die Frage gestellt, wie sieht man denn dann durch die Augen eines Massenmörders, was die Briefs dann eben halt auf Gary Glitter gemünzt haben, dessen Verfehlungen dürften auch bekannt sein. Hört euch den Song dahin nochmal genau an. Ne? Es geht halt um Do You Wanna Touch Me? Do You Wanna Touch Me? Also, Gary Glitter hat andere Verbrechen begangen.
In diesem Zusammenhang möchte ich mal schnell eine Kinderschokolade essen.
Ja. Ah ja, okay, du bist ja für die Kritik bereit.
Natürlich, ich bin da ganz ausgebufft. Ja. Jetzt haben wir auch noch was gelernt, seht ihr? Das finde ich immer ganz schön, wenn man mal so ein bisschen Input kriegt von außen, wo man noch ein bisschen was mitkriegt. Ja, ihr könnt sagen, Mensch, heute habe ich bei Nyros Punkrock Radio wieder was gelernt. Da war nämlich Mutti von Muttis Bookingbüro anwesend. Ja, schön. Du bist auch, das hatten wir so ansatzweise, glaube ich, schon vorhin, eigentlich ein ziemlicher Ska-Fan.
Ja, allerdings.
Ich bin es nicht wirklich doll, aber ich kann Ska immer gut durchgehen lassen. Genauso wie diese frühen Punk-Reggae-Verbindungen. Das ist auch so eine Sache, die ich immer ganz gut fand irgendwie.
Ja, also ja. Da muss man einfach sagen, die Punky-Reggae-Party ist einfach mein Ding. Das ist, wir hatten das ja schon ein bisschen. Clash haben da viel von gespielt. Jetzt haben wir zu Anfang die Ruts gehört. Das ist eins meiner großen Dinger. Und die Ska und dann natürlich in der Fortsetzung davon Rocksteady, Early Reggae, wie auch immer man heutzutage die Sounds in die Richtung bezeichnet, kam ja eigentlich direkt danach. Und für mich war das ein großes Erlebnis, einfach die Specials damals gehört und auch live gesehen zu haben. Und wenn mich einer fragt, was meine Lieblingskonzerte sind oder was mich auf den Weg gebracht hat, muss man einfach auch sagen, dieses Konzert der Specials 1980 in der Rotation Hannover war einfach mal, ja, weltbewegend, zumindest in meinem Leben. Und diese Verbindung zwischen Tanzmusik und Punkrock-Attitude und alle, es ist ja auch eine Art von Unity, Punks, Skins, Reggae-Fans, Rastas oder wie auch immer, Schwarz und Weiß, Two-Tone, deswegen heißt er Two-Tone, machen zusammen Musik, feiern zusammen Party, gehen ab wie ein Zäpfchen. Das ist es, was mich daran begeistert und auch heute noch begeistert.
Das war übrigens auch nochmal eine Szene, die irgendwie sichtlich Spaß hatte an der Musik, finde ich. Ja. Ne? Wenn man sich so alte Live-Auftritte oder Videos anguckt, da war irgendwie, ja, Action angesagt. Also nicht nur so destruktiv und alles ist scheiße, die Welt ist schlecht, sondern Spaß haben, bis der Arzt kommt.
Ja, klar. Viel Humor. Vielleicht noch am deutlichsten, vor allem bei Madness. Also wenn Madness stammt ja auch aus der Zeit und hey, One Step Beyond, also der Bassist meiner Schülerband hat sich dabei im Keller vom Hochhaus, wo wir Party gefeiert haben, die Nase gebrochen, als er dann beim Skanken gegen den Pfosten geflogen ist. Ne? Also so viel Spaß musste schon mal sein.
So viel Spaß muss sein, genau. Ja, denn wenn wir jetzt hier Spaß in den Backen haben mit den Specials, nämlich mit Concrete Jungle. Sehr gut. Und anschließend kommt noch eine etwas, sagen wir, modernere Version davon. Ja, die moderne Version vielleicht der Specials und Konsorten, nämlich Operation Ivy mit Sound System. Ja, eine Band, die ist ja so Ende der 80er irgendwie in Los Angeles, glaube ich, entstanden, wa? Weißt du das? Ich bin mir da gerade nicht sicher.
Ich habe es ja ausgewählt. Warum? Wir hatten auch schon über Rancid ein bisschen geredet. Das ist natürlich die Band, in der Tim Armstrong, der Rancid-Sänger, Gitarrist, hat ja früher Gitarre gespielt, anderer Sänger. Aber das ist quasi Rancid Vorläufer, Operation Ivy. Und so flotter Ska und Two-Tone-Sounds und so sind auch, glaube ich, gerade in den USA irgendwie weitergeschrieben worden und selber auch so ein bisschen weiterentwickelt worden und gar nicht so weit weg von der Punky-Attitude gekommen, wie er dann vielleicht später auch in England oder vor allem auch in Deutschland dann wieder kam. Ne? Viele Ska-Bands und auch frühe deutsche Ska-Bands waren ja echte Könner, sagen wir mal so, die kamen vom Jazz oder sowas. Ne? Sicherlich legitim, weil die alten jamaikanischen Heads irgendwie, die Ska und Reggae halt erfunden haben, da auch ihre Talente hatten. Ne? Aber die ollen Punker, die in den 70er Jahren halt angefangen haben, ein bisschen laut und flott Mucke zu machen und dann sich aber auf die Art von Musik entdeckt haben. Also Two-Tone, Jerry Demers ist ja steckt eine ganze Labelgeschichte hinter und eben eine ganze Jugendkultur im Prinzip. Das ist eine andere Sache gewesen. Das hat eben halt auch durch diese Tempo und Härte auch gelebt Und das haben, glaube ich, dann gar nicht so viele Bands drauf gehabt, auf dieser Seite vom Teich.
Ich finde allerdings, dass irgendwann auch der Punkt für mich zumindest überschritten war, wo denn so Ska-Punk hieß, wo jede Menge Bands nachgekommen sind und ja so eine verskate Art Punkrock gemacht haben oder so. Also das war weder Punk noch Ska, das war einfach so ein Mix. Das war ja eine Weile war wirklich richtig groß, die Geschichte, und ja. Ich konnte es einfach nicht mehr hören. Das war übrigens auch mit diesem Schweden-Sound, No Fun at All und ja, so weiter. Irgendwann war einfach Schluss, oder?
Ja, jein. Also A, wie gesagt, ich habe eine Agentur, die heißt Mutti's Booking Büro.
Ist das so?
Ja, die hat relativ viel Erfolg mit dem Formel Ska.
Ich rede ja auch von mir, nicht von dem schnöden Publikum.
Naja, das kommt schon ganz gut an. Und der, sagen wir mal, Tanzfaktor, den das Ska mit im, halt, den Punk und auch den Rock bringt, ist da einfach mal eine tolle Sache. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Ne? Aber wenn du es dir genau anguckst, es gibt viele Bands, die das behalten haben. Ne? Guck, wie erfolgreich NoFX sind. Ne?
Die würde ich aber überhaupt nicht, also auch wenn die so Anteile davon haben, die würde ich aber überhaupt nicht in diese Schiene schieben.
Naja, also NoFX wiederum haben ihre Ska- und Offbeat-Anteile daher, wo sie auch Operation Ivy her haben oder so. Ne? Das ist halt da so mit drin gewesen. Ne? Und wenn ihr euch genau erinnert, ist das, ich glaube, das haben das die Clash mit erfunden, die Police and Thieves Reggae-Song auf ihrer ersten LP gehabt haben. Und ich glaube, danach musste, glaube ich, jede meines Erachtens deutsche Punkband der späten 70er, frühen 80er Jahre hat dann auch immer einen Ska-Song gehabt. Irgendwie, dass man das auch mal gespielt hat. Nicht unbedingt im klassischen Sinne und da irgend so ein softes Reggae-Ding runter zu spielen, sondern schon ordentlich Gas geben. Diese Ska-Punk-Geschichte, die du meinst, ist, glaube ich, viel später, eher so in den 90er Jahren entstanden.
Ja, davon rede ich. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich sag mal, Mighty Boss-Tones oder so.
Ja,
halt.
Ja, ja.
Das diese ist, ganze, das, also recht heftig ja, eben irgendwie so.
Da, die Boss-Tones kamen ja sogar vom Hardcore, wenn du so willst. Und das ist, glaube ich, auch das Ding. Ne? Und irgendwann haben wir hier auch mal Skatepunk gesagt. Ich glaube, dass so ein bisschen Ska im Skate auch mal vorhanden war. Ne? Also jedenfalls in den 90ern so. Ne? Also ich persönlich kenne da einen Haufen gute Bands, die wirklich was bringen. Aber man kann vielleicht auch sagen, das ist mehr Live-Musik. Man kommt da schnell bei raus, dass dann auch wieder ein Song den anderen irgendwie ähnelt. Und wenn man sich das zu Hause auf den Plattenteller legt, naja, ein bisschen hier Pogo im Kinderzimmer ist immer gut. Aber auf die Dauer ist das halt der Hörgenuss dann doch eher, ja, sollte live vorbehalten sein, denke ich.
Wir kommen jetzt nochmal zu einer Band, die ich in der Frühphase einfach völlig genial finde. Angeblich wurden PVC durch diese Band gegründet, weil sie sich getroffen haben bei einem Konzert dieser Band.
Alte Geschichte.
Und ich bin heute so schwer enttäuscht von denen. Ich will die nicht mehr live sehen. Ich finde es einfach nur noch grottig, was da passiert.
PVC jetzt?
Nee, nicht PVC. Ich rede von Vibrators.
Ach, du redest tatsächlich von den Vibrators.
Ja, durch die haben sich ja wohl PVC gegründet, weil sie sich beim Vibrators-Konzert hier getroffen haben. Vibrators finde ich einfach nur noch schlecht. Ich habe die zuletzt beim Rebellion gesehen. Es ist ja im Endeffekt auch jetzt nur noch der Schlagzeuger Original.
Ich wollte gerade sagen, liegt das vielleicht daran, dass gar nicht die Bandgründer, Mitglieder überhaupt in der Band sind? Das ist ja auch so ein Phänomen. Ne?
Also, ja, gut, sicherlich.
Ich glaube, die Vibrators, die regelmäßig jedes Jahr hier in Berlin spielen, ist kein Originalmitglied, kann das sein?
Doch, der Schlagzeuger, ne? Eddie.
Okay, ist der immer mit auf Tour? Ich weiß es nicht.
Soweit ich weiß, ja. Okay. Aber wieso? Du hast die dort mal veranstaltet.
Nee, das ist ein Irrtum. Vibrators habe ich nie veranstaltet.
Ich dachte, ne? Wenn die zusammen mit den UK Subs gespielt haben?
Zu dem Zeitpunkt haben wir die UK Subs nicht vertreten. Und,
ach so, siehst du,
das ist da auch auseinandergegangen. Okay. Ne? Und gut, da will ich vielleicht nicht zu viel zu sagen, außer dass Vibrators haben gerade mit Nox ist ja schwer krank und deswegen kommt er auch nicht mit auf Tour, haben aber auch ihr Jubiläumskonzert in London gespielt, in der Originalbesetzung. Das soll sehr gut gewesen sein. Vibrators liebe ich als Sound, als Band, gerade wegen ihren frühen Sachen, Pure Mania, was für eine geniale
ganz,
Scheibe.
Ganz genau davon rede ich und deswegen auch so enttäuschend heute.
Also man muss sich da wirklich, glaube ich, auch genau angucken, was da kommt und was da geboten wird und welchen, sagen wir mal, Leistungsstand die Band hat. Also ich glaube auch, dass manche Leute das anders sehen. Ich habe Freunde, die gehen auch immer regelmäßig zu den Vibrators-Konzerten in Berlin und sind jedes Mal wieder immer klasse, immer toll. Es gibt manche Sachen, die mache ich einfach nicht. Und in dem Fall gehe ich da auch nicht hin. Das liegt mir ein bisschen am Herzen. Das ist auch eine Band, die ich an irgendeinem Punkt mal in so einer komischen Konstellation gebucht habe. Bin froh, dass ich es nicht mehr mache. Aber zu Sham 69, wo wirklich keiner dabei ist, der jemals irgendwie einen der Songs geschrieben hat, die diese Band dann aufführt, da kann ich nicht hingehen und da würde ich nicht hingehen. Und das ist so ein bisschen auch Verrat an meiner Jugend. Und
das ich habe aber jetzt das Jahr nicht mehr so weiter verfolgt. Angeblich sind parallel zwei Sham 69 unterwegs gewesen. Ja, ist es immer noch so?
Ist immer noch so. Echt? Also zum Rebellion fährst, wirst du dort das. Nun frag mich, wer sich Original, Official oder weiß ich wie nennen, aber die beim Rebellion und vielleicht auch den größeren Festivals auftreten, da ist dann Jimmy Percy der Sänger und Dave Trigana spielt Bass und Dave Parsons spielt Gitarre. Genau. Wenn man die Platten hat, weiß man, wie die meisten Songs sind immer Parsons
Percy
oder aber auch mal der Song vom Wasser von Trigana drauf. Das ist die Band. Schlagzeuger haben wohl öfter mal gewechselt. Gut, ne, so ist das. Ich glaube, der Schlagzeuger in der Original Sham 69 Version ist der von Lords of the New Church, der da trommelt. Namen habe ich jetzt gerade nicht drauf. Die andere Band sind die mit Dave Parsons jahrelang unter diesem Ding irgendwie getourt sind und dann Dave Parsons irgendwann mal rausgeschmissen haben und einfach weitergemacht haben und sich dann irgendeinen Bauernsohn gesucht haben, mit dem Jimmy Percy damals in Hersham in irgendeiner Scheune mal Händchen gehalten hat oder was, aber jetzt behaupten, er wäre der original erste Gitarrist oder irgend so ein, also das ist wirklich echter Beschiss. Und Leute, bitte guckt da genau nach, guckt auf eure Platten und guckt, was euch da geboten wird. Also so ein bisschen, ein paar Leute sollten schon noch dabei sein.
Wäre schon schön, auf jeden Fall, ja. Ja, wir waren eben noch bei den Vibrators, die wollen wir jetzt nämlich hören. Und zwar mit ihrer ganz frühen, ja, ich glaube, ersten Single, wie Vibrate. Das war die erste Single.
Ja, muss so gewesen sein. Ja, habe ich auch schlicht
76.
Habe ich deswegen ausgesucht, weil einer der ersten Punkrock-Songs, den ich je gehört habe, also so ganz richtig Klischee-Punkrock-mäßig ist der ja auch noch.
Das will ich wohl meinen. Ne?
Also das im ist Grunde auch mehr so, vom Punkrock kam Poprock. Ne? Mhm. Das wird ja gerade auch wieder so ein bisschen promotet, die ganze Geschichte. Habe ich damals als Jugendlicher in Niedersachsen irgendwie konnte man auch noch Radiosendung vom WDR hören. Die hatten damals so eine Vorstellungssendung, ich habe vergessen, wie die hieß, aber aus drei Songs haben die Hörer dann halt einen gewählt, der dann ins Programm kam oder so. Und da wurde dieser Song mit vorgestellt. Und ich weiß es noch, das hat mich in dem Moment elektrisiert. Da war was anderes zu hören auf einmal. Ich bin los und habe mir den aufgeschrieben. Ich habe mir den Bandnamen aufgeschrieben und ich habe mir den Songtitel aufgeschrieben vorm Radio, weil ich das suchen wollte im Plattenladen, damit ich irgendwie diese Musik finde. Und deswegen ist das hier. Das ist, so ging's los.
Und deswegen spielen wir das jetzt hier, die Vibrators mit Wie Vibrate und anschließend ein paar dicht verwandte Kollegen von ihnen. Ja, die UK Subs von ihrem alten Album. Wir spruchen ja vorhin schon drüber kurz. Am 26. Januar jetzt, also im SO 36 im Vorprogramm, Olle TV Smith, veranstaltet von Muttis Booking Büro. Und ich gehe mal davon aus, dass der Laden voll wird, ja, wie das jedes Jahr so ist.
Ja, das ist...
Wie ist denn eigentlich der Trend? Fällt mir gerade mal ein, so interessanterweise, Anteil Vorverkauf zur Abendkasse.
Also... Es war lange in Berlin gerade, dass die Waage hielt, dass eher so ungefähr die Hälfte Vorverkauf, die Hälfte Abendkasse ist. Im Rest der Republik ist es schon früh anders gewesen, teilweise bis über 90% Vorverkauf und fast gar keine Abendkasse mehr. Und da kommen wir in Berlin gerade hin. Es ist zwar schade, man hofft immer noch, ja, das ist kein Vorverkaufsthema, sagt man dann, sondern ja, da geht was an der Abendkasse. Und so.
Ja, was heißt denn, ist es schade? Rein theoretisch sind ja die vorverkauften Karten für euch erstmal eine sichere Bank schon, wogegen das andere eher ungewiss ist.
Ja, das ist richtig. Aber erstmal sind die im Erlös auch günstiger, ne? Dass die oft genau dasselbe kosten wie die Tickets in der Abendkasse, liegt eher an den ganzen Gebühren, die da drauf sind, die heutzutage draufgehauen werden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so muss man das aber auch mal sehen. Ne? Du gibst dein Geld erstmal solchen Betrieben wie Eventim oder so. Da wird einiges rausgefiltert, ne? Da werden ganz andere Marktmechanismen bedient, während das Geld, was du zum Beispiel zu diesem Konzert ins SO36 in der Abendkasse abgibst, geht mehr oder weniger direkt zu den Leuten, die damit zu tun haben. Zur Band, klar, zur Agentur, die mitarbeitet, und natürlich auch dem SO36, die das hier möglich macht. Da werden dann nicht irgendwelche Truste oder Großkonzerne noch irgendwie anteilig mitfinanziert, weil das ist das, was ihr durch eure Vorverkaufstickets alle macht, durch die Gebühren. Ne? Es gibt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt Koka 36, unsere allerseits beliebte Vorverkaufskasse auf der Oranienstraße. Die haben auch eigene Tickets, die dann nicht diesen Umweg über diese großen Vorverkaufsportale nehmen oder so. Da kann man sich auch nochmal ein Ticket kaufen, wo dann da ein Euro oder 1,50 Gebühr nur für Koka drauf ist und es quasi in der Familie gehalten wird. Ja, aber ansonsten kauft ihr Tickets, wo auch gleich noch der Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park noch
Geld mitverkauft. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sagen wir mal 10 Euro Vorverkauf plus Gebühren und 12 Euro Abendkasse. Wie ist das aufgesplittet?
Geht ja gar nicht, weil du mittlerweile mit den ganzen Vorverkaufsgebühren damit über den Preis der Abendkasse geraten würdest. Was im Übrigen allerdings auch schon öfter passiert in letzter Zeit. Also es gibt da so ein paar Standard-Fees. Ich glaube, Eventim nimmt auf jedes Ticket, egal wie teuer das ist, 3,50.
Ja gut, aber jetzt unabhängig mal, wie der eigentliche Endpreis ist. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel.
Ja.
Aber wir können ja auch sagen, 10 Vorverkauf, 15 Abendkasse. Ja, das ist mir jetzt egal.
So ein Ding,
aber ich meine nur, weil im Endeffekt verdienen sollte ja in erster Linie die Band, die was bietet. Und natürlich auch der Laden, der das Ganze möglich macht. Und dann natürlich noch zwischendurch ihr, die das organisieren, die ganze Geschichte.
Richtig.
Und wie ist der prozentuale Anteil sozusagen einer solchen Karte zu sehen?
Also grundsätzlich ist ja, es gibt eine Ticketsteuer, das sind 7%. Die müssen immer an den Staat mit abgeführt werden. Also Vorverkauf 10 Euro minus 7% ist das Netto, was sich Veranstalter und Band teilen. Abendkasse 15 Euro ist das dann genauso und dabei bleibt es auch. Aber in dem Vorverkauf ist natürlich dann kommt noch die Gebühr drauf. Und an dem Geld verdienen halt die Vorverkaufsportale und Händler so gesehen das Geld. Also dieses Abendkassengeld geht im Prinzip direkt dorthin, wo die Show stattfindet.
Und ja, das macht ja Sinn, da ist kein Zwischenhändler sozusagen. Ja. Das ist ja richtig. Ja,
wenn du das Anteil, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, kannst du gut Prozent rechnen. Sagen wir mal, 10 Euro ist der Vorverkaufspreis und da kommen jetzt noch Gebühren von insgesamt 4,50 Euro drauf.
Nee, dann ist es ja praktisch der halbe Kartenpreis, den andere verdienen.
Es ist mehr als ein Drittel, ja.
Ja,
ja, so ist es.
Naja, gut, das ist ja dann, ich sag mal, also wenn man jetzt fair denkt. Fair Trade heißt das ja überall bei den T-Shirts. Gibt es eigentlich Fair Trade Tickets? Gibt es so eine Idee schon? Ich würde ansonsten gerne Patent dafür anmelden, weil also, im Grunde genommen ist es ja albern. In dem Moment, wo ein Zwischenhändler ist, der für nichichts tun, sage ich mal, nur für das Verkaufen der Karten, eigentlich ja sonst keine Gegenleistung bringt.
Würde jemand was erfinden, was ihm dann hinterher kein Geld einbringt?
Es ist schon richtig. Es ist ja auch ein gewisser Service, dass sie die Karten bereithalten für welche außerhalb Berlins oder sonst was. Aber die Relation stimmt doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass die Band, sag ich mal, so viel verdient wie derjenige, der die Karten der Band verkauft.
Ja, es gibt günstige Anbieter, es gibt günstige Portale. Es gibt zum Beispiel auch dieses Print-at-Home-Verfahren, mit dem man durchaus ein bisschen Geld sparen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter. Das ist so ein bisschen auch, wir sind die Booking-Agentur. Wir bringen die Bands zu den Clubs und Festivals.
Aber man kann an der Stelle schon mal sagen, ohne euch würde das ganze Konzert nicht stattfinden. Ja, muss man doch so ausdrücken. Das ist unter Umständen, dass ihr ersetzbar seid, weil es eine andere Bude machen würde, ist ja okay. Klar, aber ich sage jetzt mal vom Prinzip her, würde ohne euch diese Tour schon erstmal ja nicht stattfinden, vermutlich. Oder die Band müsste sich eben kümmern. Also ist es doch schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, der, sage ich mal, vergütet werden muss. Natürlich muss die Darbietung selbst, die Band muss den Hauptteil kriegen. Und natürlich muss auch das Esso seine Angestellten bezahlen und den Strom und sonst irgendwas. Aber alles andere muss doch ein ganz minimaler Beitrag sein.
Wenn wir bei diesem Beispiel dieser Vorverkaufskarte bleiben, also diese Vorverkaufsportale, die jetzt zwischen 3 und 5 Euro da draufgehauen haben, so dass der Erlös bei der Band weniger als 2/3 ist, was da kommt. Diese 2/3 sind die Gesamtsumme, die wir uns teilen. Der Veranstalter, in diesem Fall das SO36, Muttis Booking Büro und natürlich die Band. Also da gibt es, das sind oft prozentuelle Aufteilungen, die da irgendwie ausgemacht, gedealt werden, wie man ja so schön sagt. Ne? Also, don't verhafte mich, wenn ich am Girlie vorbeigehe, aber ich bin auch Dealer in dem Sinne. Ne? Das ist doch frustrierend letztendlich zu sehen, dass die künstlerische Leistung, die Vermittlung dieser Leistung und die Möglichkeit bereitzustellen, das aufzuführen, so schlecht entlohnt werden, während die einzige Leistung des Vertriebs dieser Karte so viel höher bewertet wird und ja auch vom Publikum so angenommen wird. Weil klar, ein CTS-Ticket kannst du dir halt in Hintertupfingen am Computer kaufen. Ne? Und die Möglichkeit, dann vielleicht kein Ticket an der Abendkasse mehr zu bekommen, tut das Übrige, denke ich mal, ne? Weil das ist einfach der Druck. Also auch wenn wir diese UK Subshow nehmen, hat in letzter Zeit immer ausverkauft oder war kurz davor, sprich auch auf gut Glück jetzt nach Berlin reinzufahren, also wenn man in, sagen wir mal, Brandenburg lebt und aber die Band unbedingt sehen will, es macht natürlich Sinn, sich vorher ein Ticket zu kaufen, um sicher zu sein, man kommt rein. Ja, also bei sowas. Alle Konzerte, die beim White Hart veranstalten, haben das eigentlich nicht nötig, weil kleinere Bands einfach nicht so einen starken Druck haben, als dass da ausverkauft nötig ist. Das heißt also, seht ihr Konzerte von uns im White Hart, kommt zu jeder Zeit. Es gibt kein Problem mit Tickets. Das ist in den allerseltensten Fällen, dass da mal ausverkauft ist. Dafür muss schon Jubiläum sein und The Damned spielen. Aber ansonsten geht das da prima.
Kommen wir doch noch zu einem Thema, was ja mich persönlich ein bisschen betrifft. Gästeliste. Ist ja so ein beliebtes Thema.
Mit Gästeliste. Bei vielen
Leuten. Naja, ist so. Ich meine, ich muss mich da einfach mit zuzählen. Inzwischen ja, ich zahle ja auch relativ wenig Eintritt, so wenn ich mal ehrlich bin. Was natürlich ein toller Zustand ist. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen als Belohnung oder als Gegenstück für meine Dienstleistung, Bands vorzustellen oder irgendwie was. Aber ich meine, wenn man das so mitkriegt, üblicherweise, zumindest bei den kleinen Konzerten, hat jedes Bandmitglied einen Gästelistenplatz. Ich weiß nicht, wie es bei UK Subs ist, wie riesig die Gästelisten da sind. Aber es werden ja auch Leute auf dich zukommen zum Beispiel. Ja, schreib mich mal auf die Gästeliste. Sicher. Ich traue mich das im Grunde genommen ja nicht so richtig. Ich will jetzt natürlich von dir hören. Ach, Noldi, jederzeit, gerne. Du sag doch endlich mal. Pass auf, eher ernsthaft jetzt mal. Ich meine, wie muss man das eigentlich so dieses Kontingent einschätzen, dass man ja doch irgendwie immer angeschnorrt wird von anderen Leuten? Oder was stellt das für dich persönlich für eine finanzielle Gefahr dar. Eigentlich könnte ich jetzt sagen, ob ich nun zusätzlich, wenn da 800 Leute drinnen stehen, ob da 801 stehen oder nicht, macht es ja nichts aus sozusagen. Die Frage ist, ihr müsst euch ja wahrscheinlich auch mit dem Veranstalter ESSO abstimmen oder irgendwas, richtig, dass die irgendwo eine Grenze setzen oder so. Wie ist es? Wie muss man eigentlich dieses Problem sehen? Ich rede jetzt ja nicht mal von den Gästen, Gästelisten der Bands, die natürlich immer nur ihren gewissen Teil haben und der sicherlich in Absprache auch mal überschritten werden darf oder so großzügigerweise. Aber die Leute, die wirklich finanziell da dranhängen und organisieren und so weiter, die müssen ja für sich selbst auch planen. Wenn ich also jetzt mal ganz gezielt dich frage nach einer Gästenliste bei UK Subs, reißt dich das in Ruin?
Nö, weil du hast es ja schon genau richtig geschildert. So gesehen lieferst du ja dafür noch was ab. Du.
Naja, gut, jetzt nehmen wir mal mich persönlich. Ich schraube mich jetzt mal ganz doll hoch. Ich mache jetzt Werbung. Okay. Ja. Aber wie, da wird es ja auch jede Menge andere Leute. Ich meine, ihr kennt alle so viele Leute. Jeder kennt so viele Leute, die dann kommen, ach komm, hier kumpelmäßig und so und mach mal. Und
weißt du, das Ironische ist bei der ganzen Geschichte, da sind viele Aspekte bei der Gästeliste. Ne? Ich gebe gerne und viele Gästeliste raus, gerade bei kleineren Bands und Konzerten, weil ich nämlich will, dass die Bands von Leuten gesehen werden, die dann die Qualität erkennen und die Band dann auch mal weiterbringen. Also das, da muss ich oft drum betteln, dass Leute überhaupt kommen für die Gästeliste. Hatte ich gerade wieder einen Fall, also ey, schreib dich auf die Gästeliste, bitte komm, guck dir die Band an, die ist toll. Gutes Beispiel hatten wir jetzt mit Huck Blues, auch im Wild at Heart, jetzt gerade am 5. Januar gewesen, ganz tolle Band. Ich wollte unbedingt, dass mal jemand von den Beatsteaks oder aus dem Umfeld kommt, hab denen allen Gästeliste angeboten, ihre Agentur, der Band und sonst irgendwas, nur dass jemand kommt und mal sieht die Band, ob sie denen vielleicht weiterhelfen können und vielleicht mal im Vorprogramm einbauen oder sonst was. Da ist keiner aufgetaucht. Waren alle im Urlaub oder es interessiert keinen, weil diese Band ist noch nicht da, um es so voll zu machen. Andersrum ist es dann so, wenn es so ist, eine Band, die es erreicht hat, dann kommen viel Gästeliste rein, schlicht und einfach, dann sind die Ticketpreise auch gestiegen. Dann geht es im Prinzip einfach darum, oh, ich habe kein Geld, kannst du nicht mehr auf die Gästeliste schreiben oder so. Ne? Das ist, Leute, wirklich voll ätzend an irgendeinem Punkt. Ne, weil ich komme auch nicht zu euch in die Kneipe, wo er arbeitet und so, oh, gerade kein Geld, kann ich das Bier nicht für die Hälfte haben oder so. Oder krieg's halt nicht. Ne? Also das ist halt schwierig. Die ganze Kumpelschiene bei der Geschichte ist schwierig. Natürlich macht man's und natürlich hilft man da auch mal seinem Freund. Oder wenn jemand, ja, weiß ich nicht, aus anderen Gründen vielleicht auch mal auf die Gästeliste sollte oder könnte. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als der Oranienplatz von den ganzen Flüchtlingen besetzt und bewohnt wurde, so gesehen, haben wir mal bei einem Taiko-Konzert im Astra einfach eine große Anzahl dieser Flüchtlinge mit eingeladen, auf die Gästeliste geschrieben und ihnen auch ermöglicht, dass sie für ihr Anliegen auf der Bühne nochmal sprechen konnten und da ein Plakat aufhängen oder sowas. Ne? Dann in solchen Fällen sind da auch Gäste, die man haben will als solches. Ne? Ansonsten, klar, die Bandmitglieder haben meistens ihre Familien, Freunde, Bekannte auf der Gästeliste. Die haben schon damit zu kämpfen, weil deren Geld, genauso wie unser Geld, davon abhängig ist, wie Eintritt bezahlt wird. Und nicht jede Band sieht das. Ne? Die sehen zwar, oh, ihr habt uns jetzt versprochen, ihr bezahlt uns 500 Euro, in jedem Fall. Und hier ist unsere Gästeliste, 30 Namen. Das geht nicht, weil ich muss irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Ne? Aber es wird.
Wobei natürlich sich die Frage stellt, ob diese 30 Leute beispielsweise bei nicht vorhandener Gästeliste überhaupt kommen würden.
Ja,
also ich meine, ich rede wieder jetzt von mir. Wenn ich auf Gästeliste so zwei namentlich nicht näher genannte Läden in Berlin nicht keinen Eintritt bezahlen muss, dann ist es doch einfach so, dass mich das ganz oft dazu verleitet, zu einem Konzert zu gehen, wo ich normalerweise nicht hingehen würde, also offiziell keinen Eintritt zahlen würde, weil es mich nicht weiter interessiert.
Ist ein interessantes Thema. Und ganz ehrlich, in Zeiten, wo man anscheinend wirklich die Leute auch auf Konzerte prügeln muss, weil einfach keiner irgendwas mehr will und alle nur, ja, weiß ich nicht, selbstzufrieden vom Computer sitzen oder in Second Life sich gerade selber einen Konzertsaal gebaut haben oder weiß ich nicht, warum die Leute nicht mehr auf Konzerte kommen. Da ist das auf jeden Fall ein Argument, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht Leute, die sonst nicht kommen würden oder sonst irgendwie. Ich habe übrigens noch ein ganz anderes interessantes Argument. In den Frühzeiten vom SO36 ich habe auch wenig Geld, bin gar kein Geld gehabt. Ich wollte trotzdem diese Bands sehen. Um überhaupt erstmal den Zugang zu den Shows zu haben, habe ich schlicht und einfach oft, damals wurden nur Stempel verteilt. Da
kennen wir doch, abmalen oder rufspucken, ja, und überstempeln.
So wie es ging. So
natürlich,
ne? Und es hat sich aber auch, das habe ich nicht gemacht, auch nur um Geld zu sparen. Ich war ja da wegen den Bands. Und ich habe in dem Moment dann auch die Möglichkeit genutzt, die Bands kennenzulernen. Und die haben mich dann wiederum beim nächsten Mal auf die Gästeliste geschrieben.
Durch einen persönlichen Einsatz mehr oder weniger.
So, ne? Ja, also das zumindest hat mir die Gästeliste ermöglicht, in diese, wenn du so willst, Kreise vorzustoßen. Und dann da, so hat es sich bei mir ergeben, am Ende aller Tage sogar einen Job drauf aufzubauen. Ne? Und heutzutage sitze ich da und schreibe.
Ich kann dir aber das Gegenbeispiel sagen, dass ich mindestens zwei Personen persönlich kenne, hier in Berlin, die niemals von alleine wegen der Gästeliste fragen würden, aus Prinzip, weil es ihnen erstens peinlich ist und zweitens, weil sie einfach sagen, wenn ich diesen Eintritt nicht bezahle, dann wird der Laden beispielsweise irgendwann nicht mehr existieren, weil er sich das nicht mehr leisten kann und dann habe ich meine Konzerte nicht mehr. Also auch, es gibt durchaus Leute, die voller Überzeugung Eintritt bezahlen. Das muss man auch sehen.
Ja, das finde ich auch fantastisch und ja, ich bin mir sicher, dass ich diese Leute auch kenne und ich bin froh, dass ihr kommt zu den Konzerten und auch so, ja, straight seid. Und das finde ich toll. Ich muss ganz ehrlich, ich selber bin auch einer der größten Gästeliste-Ritter dieser Stadt, die rumlaufen. Ne? Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit einer gewissen Art von Musik zusammen groß geworden zu sein und eben zu sehen, dass alle in diesem Business arbeiten und sich vielleicht auch so das Arbeiten oder zumindest auch mal das Vergnügen erleichtern. Ne? Also hier nochmal herzlichen Dank an Martin und Trinity, die mir ermöglicht haben, dass ich mir Killing Joke das letzte Mal im Haxis angucken durfte mit meinem guten Freund Ronald, mit dem ich immer auf solche Konzerte gehe. Und ja, das ist toll und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Job gibt es leider nicht immer her, dass ich mir all diese Tickets leisten kann. Ich will aber die Bands sehen und teilweise muss ich es auch manchmal einfach, um zu sehen, wie der Hase läuft. Ja, und an dem Punkt sind all diese Geschichten mit der Gästeliste haben eine Rückseite oder einfach sind zwei Seiten der Medaille. Trifft mich tatsächlich auch genauso wie die Leute, die auf unsere Konzerten kommen möchten oder auch gerne mal wegen Gästeliste anfragen. Ich finde es wichtig, fragt, wenn er mich kennt oder die Band kennt und so weiter, fragt danach. Aber bitte kommt auch mit einem Nein klar, wenn es einfach
ja,
nicht.
Das ist ja sowieso noch ein ganz anderer und ich rede da immer mehr von den Bands selber. Wenn vier Personen in der Band sind, die jeweils einen Gästelistenplatz haben, dann kann ich mir nicht einbilden, ich wäre so wichtig, dass alle anderen, zum Beispiel die eigene Freundin oder irgendwas hinten ansteht. Das ist ja keine Frage. Die Idee war jetzt bei der Frage auch mehr so, der allmächtige Mutti, der das ganze Ding organisiert, ja, hat der denn jetzt für sich selber 500
Gästelisten?
Genau. So, hat der 500 Gästelistenplätze, weil er das ja alles organisiert hat? Also ja. So wäre diese Idee, die man vielleicht haben könnte irgendwie so.
Ja, das ist.
Aber ist sicherlich auch alles ein Rechenbeispiel. Komm, dann lass uns jetzt noch ein bisschen Musik anmachen. Ich habe hier noch ganz was Wichtiges, nämlich eine unbekannte 80er-Jahre-Band, die es nie zu großem Ruhm gebracht hat, außer eben ihr damals noch schlanker Gitarrist mit dem Stirnband. Das war nicht der Olaf, aber einer seiner Untermieter, nämlich Mutti. Und von denen hören wir jetzt hier noch eine Live-Version von 1984 von dem Titel Untermieter, Untermieter, Untermieter.
Hey! Unser Signatursong. Viel Spaß.